So klingt Holz, wenn es von Meisterhand zur Gitarre geformt wurde.
Stammgäste, der Freie Presse Waldpodcast.
Für die heutige Folge meines Podcasts bin ich ins Vogtland gereist, konkret nach Markneukirchen. Hier bin ich in der Meisterwerkstatt von Thorsten Preuß. Er baut hier Zupfinstrumente. Er ist auch Dozent an der Fachhochschule für Musikinstrumentenbau in Markneukirchen. Ist das korrekt,
Herr Preuß?
Ja,
richtig.
Wir sind hier in Ihrer Werkstatt und ich kann ringsherum viele Dinge aus Holz sehen. Aus welchem Holz fertigen Sie eigentlich Ihre Zupfinstrumente?
Also ein Zupfinstrument bzw. eine Gitarre oder ein Bass sind eigentlich immer bestehend aus einer Fichtendecke, einem Steg- und Griffbrett aus Palisander oder Ebenholz und dann eben für den Korpus kann man an und für sich alle möglichen Hölzer verwenden, also vorzugsweise Laubholz, auch viele Obsthölzer sind dabei, in der Vergangenheit natürlich auch viele Tropenhölzer, die werden auch immer noch gerne verwandt, aber das birgt halt auch so mittlerweile so ein paar umwelttechnische Probleme. Ja, Mahagoni oder Ahorn für die Hälse. Da kann man aber auch eine Vielzahl anderer Hölzer verwenden, wie zum Beispiel Nussbaum, Bubinga, Kirsche. Alles Mögliche, Erle.
Ja, Sie haben jetzt sehr viele Baumarten aufgezählt. Also, weil ich jetzt sozusagen aufgehorcht habe, das war Palisander und Ebenholz, weil das ja nicht hier bei uns im Vogtland in Deutschland oder also meines Wissens nach nicht wächst. Das wird importiert. Kann man das vermeiden oder sagen Sie, das wird in Zukunft auch noch so sein, dass man auch einige exotische Hölzer verwenden muss im Musikinstrumentenbau?
Also man kann das ganz gut vermeiden und umgehen. Es gibt eine Menge oder eine Vielzahl Alternativen. Man hat in der Vergangenheit, gerade in den letzten Jahren, sehr viel dazu experimentiert und geforscht. Also da ist zum Beispiel die heimische Eiche zu nennen. Wichtig ist halt immer für die Griffbretter, dass es halt möglichst hart ist und möglichst verzugsfrei und eben möglichst die Eigenschaften hat, was halt eben Ebenholz und Palisander eben auch hat. Das ist halt recht schwierig. Im Streichinstrumentenbau behilft man sich da auch ganz gerne mit Buchsbaum. Nur Buchsbaum ist halt eben entsprechend schwierig in den entsprechenden Maßen zu bekommen. Das wird bei der Gitarre schon wieder problematisch. Wie gesagt, Eiche ist da ganz gut, Ersatzstoff, muss aber dementsprechend gefärbt werden, weil sonst ist die Eiche ja hell. Und der Musiker möchte eigentlich immer dieses schöne, dunkle Griffbrett haben. Das ist eigentlich mit dem Streichinstrumentenbau noch schlimmer, sage ich mal. Man kann an und für sich eigentlich kaum eine Geige verkaufen ohne ein schwarzes Griffbrett drauf. Aber in der Historie, wir wissen aus der Historie heraus, dass früher halt auch schon Griffbretter gefärbt worden sind. Da gab es auch schon Ahorn-Griffbretter, die gefärbt worden sind. Eiche ist früher auch schon sehr viel verwendet worden. Es ist also nichts Neues. Wir müssen uns nur wieder daran erinnern. Dann gibt es natürlich auch eine Vielzahl an synthetischen Ersatzstoffen, die dann halt eben aus verleimten, mit Epoxidharz verleimten Papierschichten beispielsweise entstehen oder halt eben andere, völlig gänzlich anderen Materialien. Also das Problem ist halt immer, dieselben Eigenschaften zu bekommen, dieselben Optiken und dann soll es nach Möglichkeit noch nachhaltig sein.
So. Jetzt haben Sie gerade von Optik und Eigenschaften gesprochen. Was sind denn die Eigenschaften, die an Holz gestellt werden, damit sie dann irgendwann mal ein Musikinstrument werden?
Das kann man so pauschal gar nicht sagen, weil eigentlich jedes Bauteil an so einem Instrument erfordert ein bisschen andere Eigenschaften und dementsprechend halt auch andere Hölzer.
Ja, ich sehe jetzt gerade bei Ihnen hier auf dem Tisch eine Gitarre liegen. Können Sie vielleicht mal sagen, was das für eine Gitarre ist? Weil Gitarre ist ja auch nicht gleich Gitarre. Welche Bauteile sind da vorhanden und welches Holz braucht man für diese Bauteile?
Also das ist eine Archtop-Jazz-Gitarre, die ist an für sich so gebaut, also der Korpus ist so gebaut mit derselben Methodik wie ein Cello beispielsweise, dass halt eben Decke und Boden aus dem Vollmaterial herausgeschnitzt worden sind.
Vollmaterial heißt in dem Fall?
Naja, also das Brett hat ursprünglich eine Stärke von ungefähr 30 mm und da wird das halt eben aus dem vollen Material eben herausgeschnitzt.
Das machen Sie?
Ja.
Ja, aha.
Mhm. Also die Wölbung. Und so wie halt außen die Wölbung ist, so dem folgt halt innen die Wölbung halt eben auch. Also die Platte ist im Endeffekt nur so 4-5 mm stark.
Und welches Holz konkret wurde verwendet
dafür? Also bei der Decke ist es Fichte und Boden und Zarge sind aus Eibe.
Also heimischer Holzbaumart.
Ja, aha. Wobei die Eibe hier eigentlich eher untypisch ist, also für so eine Art Stop-Jazz-Gitarre. Normalerweise nimmt man da Ahorn. Ich habe das halt nur an der Stelle verwendet, eben aufgrund der Optik.
Ja, und die anderen Teile?
Die anderen Teile, also da ist ein Griffbrett aus Ebenholz drauf und der Hals besteht da komplett aus Palisander. Mhm. Also normalerweise würde man da auch Ahorn oder Mahagoni nehmen. Es handelt sich hierbei aber eben um eine Sonderbestellung für einen ganz besonderen Kunden.
Ja, und könnten Sie jetzt konkret bei jeder Gitarre, die man hier so in Ihrer Werkstatt sieht, sagen, wo das Holz ursprünglich herstammte? Oder andersrum gefragt, wo bekommen Sie Ihr Holz her? Gehen Sie da in den Baumarkt oder gehen Sie in den Wald, reden mit dem Förster oder wie machen Sie das?
Also ich gehe nicht in den Baumarkt. Das macht, glaube ich, kein Instrumentenmacher. Es sei denn halt eben für so Zusatzmittel, ne? Also Zulagen, Hilfsmittel zum Werkzeug- und Formenbau, also nicht für das Instrument selber, sondern für die ganzen Zusatzmittel da. Besorgt man sich halt irgendwie Multiplexplatten oder sowas halt eben. MDF wird auch gerne verwandt. Ne? Aber ansonsten für das Instrumentenholz selber, da kann man zum einen zum Tonholzhändler gehen. Das ist ein spezialisierter Holzhändler, der eigentlich nur mit Klanghölzern, Tonhölzern für den Musikinstrumentenbau handelt. Gut, der ein oder andere hat dann sein Sortiment noch ausgeweitet auf die ganzen Kunstschnitzer und Drechsler und so weiter, weil die halt eben auch ein ähnliches Holzsortiment bevorzugen, als wir es tun.
Wo sitzt ihr, Tonholzhändler?
2 Straßen weiter.
Also hier auch in Mockmeckirchen?
Ja, also zu Fuß 5 Minuten.
Ja. Mhm. Ne? Also die haben sich sozusagen angesiedelt, weil hier auch Musikinstrumentenbau ist.
Ja.
So rum.
Aha. Genau. Ja. Also das Sägewerk Klang- und Furniersägewerk Horst Muck hier in der Straße Untere Trobitschen, das gibt es eigentlich schon immer, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Aha. Ne? Also da beziehen wir unser Holz her, wenn wir das nicht anderswoher haben. Dann andere Quellen können sein, wir verwenden gerne mal Hölzer, die schon mal eine Verwendung hatten. Also wir nutzen Hölzer, die halt eben wieder genutzt, also und nutzen die halt wieder, also ein zweites Mal. Das kann zum Beispiel, ich sag jetzt mal, wenn es gut gewachsen ist und so, dann kann das zum Beispiel eine Türzarge aus Fichtenholz sein. Das wird jetzt nicht unbedingt für die Decke bei einer Gitarre verwendet, aber man kann es sehr wohl im Innenausbau verwenden. Also sprich für die ganzen, wie Sie da drüben sehen, hier für diese Beleistung da drauf. Oder dann kommt unten und oben in die Gitarre immer noch so ein Klotz rein, der die Zargen zusammenheftet. Also für diese Teile kann man dann sowas dann durchaus auch mal verwenden. Oder halt eben, es wird ein altes Treppenstufen aus Mahagoni oder eine Tischplatte aus Kirschholz oder sowas.
Wie kommen Sie daran? Ja. Also gehen Sie dann in Abbruchhäuser zum Beispiel? Könnte man das?
Na, das wäre durchaus möglich. Ja, oder man kauft es halt irgendwie, man findet es irgendwie im Internet oder so. Mhm. Ja, auch schon passiert.
Ja.
Dass dann halt eben solche Sachen eben ankaufe.
Ja. Also Sie gehen, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, nicht selbst aktiv in den Wald und suchen sich dort einen Baum aus?
Auch.
Auch?
Mhm. Auch. Also das ist meistens so. Es sind so Sachen, das fliegt einem dann als Instrumentenbauer dann eher zu. Also der Weg ist umgekehrt, dass die Leute mich eigentlich eher ansprechen und sagen, ey, ich habe da in meinem Garten, ich will die Kirsche fällen, die hat mein Uropa gepflanzt, die ist jetzt so und so dick und so. Und dann fährt man raus, guckt sich den Baum an und wenn dann was ist, wenn das dann für uns zu verwenden ist, dann nehmen wir meistens so die untersten 1,5 Meter, weil darüber fangen die Äste an und dann ist das für uns uninteressant. Also das, was darüber ist, also die Krone oben, das ist dann halt eben ja, für einen Baumarkt, für einen Möbelbau, für Brennholz, was auch immer. Mhm. Ne, also wir können eigentlich immer nur ab der Wurzel bis oben, bis die ersten Äste anfangen, so ungefähr die ersten anderthalb, manchmal sind es auch 2 Meter verwenden.
Ja.
Ja, aber so passiert das dann halt eben. Das können Privatleute sein, es sind aber auch schon Forstleute gewesen, die dann eben auf uns zukommen und uns ansprechen und sagen, hier, wir haben da einen Baum oder einen Baumbestand, guck dir das mal an. Und dann ziehen wir da bei Bedarf halt dann eben, dann besorgen wir uns halt den Baum, lassen den zusägen, stapeln den dann mehrere Jahre, stapeln den wieder um, schneiden den wieder kleiner und so weiter und so fort. Haben Sie vielleicht beim Reingehen gesehen, unten im Hof, da liegt so ein ganzer Stamm Fichte halt zum Beispiel.
Habe ich gesehen.
Ne, den haben wir letztes Jahr angekauft. Dann sind natürlich auch so Vielzahl solche Sachen. Nicht jede Werkstatt hier in Magnerkirchen hat einen Nachfolger. Also das, die Kinder haben keine Lust drauf oder machen einfach einen völlig anderen, sind in eine völlig andere Richtung gegangen, einen anderen Beruf. Und die Alten hören dann auf und na, bei uns hier im Ort wird eigentlich das Handwerk halt immer weiter vererbt oder ne, weiter vererbt, weiter veräußert. Und somit werden halt eben halt auch ja, Werkzeuge, teilweise Maschinen auch, Hölzer dann eben auch dementsprechend weitergegeben an die nächste Generation. Ne, und da haben wir eigentlich, ja, davon haben wir ganz gut profitiert, sage ich jetzt mal.
Das, was Sie mir erzählt haben, gerade mit dem Holz, was Sie verwenden können, also auf der Länge von 1,5 Meter, das habe ich bei der Submission in Dresden gesehen, also wo die Hölzer versteigert worden sind. Und da hatte ich mich schon gewundert, wieso die Stämme, also die extrem dick waren, so kurz dort ausgelegen haben sozusagen. Weil wenn der Stamm so dick ist, müsste ja eigentlich der Baum ja sehr groß gewesen sein. Und da ist mir das auch so erklärt worden, dass eben für bestimmte Zwecke eben nur das erste Stück von über den Erdreich bis zum Beginn der Äste verwendet wird. Da habe ich ein bisschen gestaunt, ehrlich gesagt. Ist das nicht eine Verschwendung? Oder ist es andersrum, weil das eben so sein muss für einen Instrumentenbau? Was wäre denn, wenn man jetzt sozusagen Holz mit Astansätzen verwenden würde? Wie würde das aussehen?
Also das ist ja so, dass eben auf so einer, also auf so einer Fichtendecke für eine Gitarre, da kann ich keine, eigentlich keine Wuchsanomalien gebrauchen. Ne? Also ich kann da keinen Ast mittendrin gebrauchen, keine Harzgalle, nix. Die Jahre müssen möglichst gerade sein, von einer Seite zur anderen. Die sollten auch nicht in der Mitte mal so einen Schlenker machen und so, weil das stört quasi die Klangausbreitung. Also,
also nicht nur der Optik wegen ist das?
Nee, das behindert die Schallgeschwindigkeit und zum anderen ist es natürlich da, wo ich einen Ast habe, ist es auch immer extrem bruchgefährdet.
Ja.
Ne, insofern ist das halt für die Decke schon mal überhaupt nicht zu verwenden. Bei Boden und Zargen kann man kleinere Holzfehler tolerieren.
Also das hat immer vordergründig was mit dem Klang zu tun, des Instruments.
Und Stabilität.
Ja.
Also da ist es halt eben, und gerade bei den, ich sag jetzt mal, bei den tragenden Teilen, ne? Also Hals ist auch so eine Geschichte. Ne? Also bei einem Hals, da kann ich vielleicht ein kleines Ästchen, kann ich vielleicht, also das ist dann halt so 3 Millimeter oder so, kann ich im Hals vielleicht tolerieren. So, aber jetzt nicht so ein, wie man es zum Beispiel, ich sag jetzt mal salopp, von der IKEA-Schrankwand kennt, so ein 2 Zentimeter Ast, ne, den kann ich da drin nicht gebrauchen, weil das ist halt immer, ne, da hört die Faser auf, die liegende Faser, also der Länge nach, die der Länge nach im Hals drin ist, die würde da aufhören und dann würde sich dieser Ast quasi anschließen, der tut das Ganze absperren. Ja, und der Hals wäre an der Stelle einfach extrem bruchgefährdet.
Aha.
Ja, das geht nicht. Also es ist halt nicht umsonst so, dass halt wir achten zum Beispiel extremst darauf, dass halt sämtliche Hölzer, die wir verwenden, werden eigentlich mit stehenden Jahren verwendet.
Was heißt das?
Das heißt, ich habe ein Brett und wenn ich jetzt quasi so der Länge nach über das Brett rüberschaue, dann habe ich die Jahre möglichst schön eng liegend, der Länge nach im Brett liegen. Und wenn ich auf die Stirnseite gucke, dann stehen die alle senkrecht.
Wenn Sie immer Jahre sagen, meinen Sie Jahresringe?
Ja, genau.
Mhm. weil die Förster reden immer von Jahresringen, beziehungsweise wird ihnen das immer so erklärt, wenn man wissen will, wie alt ein Baum ist, muss man sich die Jahresringe anschauen.
Ja, gut, also das haben wir einfach eingekürzt, aber es meint das selber.
Ja, aha. Und das mit den Jahren, ich habe mir schon mal erklären lassen, dass ja auch Trockenjahre, Trockenperioden, feuchte Jahre Einfluss haben auf diesen Abstand der Jahresringe.
Ja.
Ist das für Sie wichtig als Instrumentenbau?
Ja, absolut.
Ja.
Absolut. Also das Wichtigste ist eigentlich, also wir wünschen uns natürlich am liebsten Holz, was so enge Jahre wie möglich hat. Wie jetzt halt mal beispielsweise bei dieser Fichtendecke zu sehen, da muss ich schon sehr genau hingucken. Also da sind hier Bereiche, die halt so unterhalb von einem halben Millimeter sind. Also da brauche ich schon bald eine Lupe.
Ne? Und das soll so sein?
Ja, das ist so das Optimum.
Ja.
Ne? Also so wünschen wir uns eigentlich unser Deckenholz.
Warum?
Weil je enger das ist, umso stabiler ist das. Je mehr Jahre ich da drin habe, umso stabiler, umso dünner kann ich das ausarbeiten.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja extrem dünn. Wie dünn ist denn das jetzt?
Na, die ist jetzt noch so 2,0 Millimeter.
Noch? Heißt?
Noch. Naja, wenn das auf ein Instrument ist und es dann fertig bearbeitet, dann sind das vielleicht noch so 1,8, 1,6 Millimeter, so in der Größenordnung.
Und je dichter jetzt sozusagen, wie Sie sagen, die Jahre sind, umso stabiler ist das Holz.
Ja, umso biegesteifer halt.
Ja, aha. Ne? Das kann nicht
brechen. Dann habe ich aber auch, die kann natürlich brechen. Also man darf das natürlich nicht zu doll machen. Ja. Und dann hat das natürlich auch eine entsprechende Schallgeschwindigkeit.
Man hört es jetzt schon. Aha.
Ne?
Ja.
Und das ist halt eben was anderes. Ich meine, gut, das ist jetzt auch eine kleine Decke. Ich habe hier mal zwei Exemplare. Das ist beides Fichte. Genau. Jetzt muss ich mal gucken gerade. Genau, die sind beide so aus den 80er Jahren. In den 80er Jahren ungefähr gefällt worden. Die eine ist ein bisschen dunkler, weil die hat mehr Sonne abgekriegt.
Wenn Sie das jetzt alles so erzählen und wissen, dass sie in den 80er Jahren gefällt worden ist, woher wissen Sie das?
Das weiß ich, weil ich weiß, aus welchem Bestand ich die habe.
Aus welchem Bestand haben Sie die?
Also die ist uns halt mal so verkauft worden. Also das war ursprünglich waren diese Decken, die waren eigentlich als Parkettboden und Palettenholz gedacht. Mhm. Und dann hat man, die sind aber nie weiterverarbeitet worden. Die sind 82 im Schwarzwald gefällt worden. Habe ich mit einem Kollegen zusammen aufgekauft und ja.
Da muss man sich drauf verlassen können, dass das so ist?
In dem Fall muss man sich darauf verlassen können.
Gibt es keine Zertifikate oder so? Oder?
Nein. Nee. Aber man sieht es halt auch einfach irgendwie, ja, wie sind die gelagert worden. An den Lagerungsspuren sieht man das dann meistens immer. Hier auf der Stirnseite, wie dunkel sind die und so. Danach kann man dann abschätzen, ist das, also wenn das jetzt hier weiß wäre, dann würde man sagen, ja, kannst mir ja viel erzählen. Mhm. Ne? Und
ich meine, am Ende kann es Ihnen ja auch egal sein, ob das jetzt
das
in den 80er Jahren oder 90er Jahren sozusagen geschlagen worden ist. Für Sie ist es ja entscheidend, was für Eigenschaften das Holz hat. Und wenn Sie das jetzt spüren und sehen
richtig.
und wahrnehmen, dann ist es ja eigentlich für Sie entscheidend. Ja.
Aber es ist halt so, also meine Auffassung ist ein an für sich, also das ist halt auch noch so eine Eigenschaft, also jetzt die Jahrringsabstände habe und den Verlauf der Jahre und möglichst wenig Schadstellen. Ne? Hier haben wir zum Beispiel diese beiden Äste.
Ja.
Ne? Mhm. Die fallen ja raus. Ne? Also die werden quasi weggesägt. Und dann eben noch, ja, möglichst geraden Verlauf. Dann noch das Alter hinzu. Dann kommt noch drauf an, wie viel Früh- und wie viel Spätholzanteil ich habe. Na, das ist bei der Decke hier zum Beispiel wieder anders. Da ist das Spätholz, das ist halt immer der dunkle Streifen.
Ja.
Na, der ist halt bei dieser Decke wesentlich stärker ausgeprägt als jetzt bei dieser.
Was ist Spätholz?
Das ist quasi das Holz, was vom Spätsommer bis zum Winter wächst.
Das ist gut. Na, besser als das andere? Oder ist das
da lagert der Baum ziemlich viele Harze und Inhaltsstoffe ein, um quasi über den Winter zu kommen.
Mhm.
Und je mehr er da einlagert, umso steifer wird das, die Decke.
Mhm.
Es hat aber auch negativen Einfluss auf den Klang, es dämpft.
Ja.
Mhm. Ne? Also bei einer Konzertgitarre zum Beispiel, da würde man jetzt weniger Spätholz, da würde man eher das hellere, weiße Frühholz bevorzugen. Ne?
Warum?
weil ich bei der Konzertgitarre weniger Dämpfung benötige. Mhm. Ne, also die muss möglichst ganz, ganz klar, ganz frei schwingen, möglichst lange Klangdauer haben. Da brauche ich eine Decke, die möglichst wenig Spätholzanteil hat. Bei einer Steel String, also bei einer Stahlsaitengitarre, ist das eher wieder besser, weil erstens baue ich die eh so, dass die lauter ist, beziehungsweise hat meistens einen größeren Korpus. Ich spiele die meistens mit einem Plektrum. Und dadurch ist die Tonanregung schon ganz anders.
Ja.
Dann wird sie völlig anders beleistet. Und eine Decke mit mehr Spätholzanteil, die ist halt steifer, kann ich die Beleistung, die drauf ist, dünner ausarbeiten.
Mhm.
Ja, das ist halt bei einer Steel String halt eher so, dass, ja, aber trotzdem sind wir dann schon so auf homogenen Wuchs ausgerichtet. Eine Jazzgitarre.
Mhm.
Und das ist jetzt quasi die normale Akustikgitarre, aber eben in Jumbo-Form, also groß.
Also hört man deutlich den Unterschied.
Ja.
Ja. Und woran liegt jetzt der Unterschied?
Ja, einmal an der Bauweise. Ne? Das ist ja einfach eine flache Decke, die ist gewölbt.
Ja.
Da sind halt Decke und Boden von der Materialstärke wesentlich stärker.
Mhm.
Ne? Hier ist halt so, ne? Hier sind so 3 mm. Ne?
Mhm.
Und eben diese X-förmige Beleistung, die ist halt auf beiden drauf, aber ja, eben die Plattenstärke.
Mhm.
Ne? Und dann eben, das ist gewölbt. Das
ja.
ist flach.
Okay.
Ne? Die Decke, die ich Ihnen zu Anfang zeigte, hier mit den ganz engen Jahren, das gibt es eigentlich nicht mehr.
Nicht mehr?
Das ist,
heißt?
Das ist vorbei.
Aus also der Mode sozusagen?
Der Klimawandel hat da so weit eingegriffen, dass man solcherlei Decken mit so engen Jahrringsabständen eigentlich nur noch ganz, ganz selten findet und eigentlich auch nur noch in den Alpen.
Und was macht jetzt sozusagen der Oberhalb, Klimawandel damit?
Der Klimawandel bewirkt, also der CO2-Ausstoß bewirkt einfach, dass die Jahrringsabstände immer breiter werden.
Warum ist das so?
Weil das CO2 für die Bäume wie Dünger wirkt.
Also sie wachsen schneller.
Ja, ne, ja. Dadurch werden die Jahrringe breiter und man kann davon ausgehen, dass man halt irgendwann, weiß nicht, also es wird irgendwann einfach diese Bäume nicht mehr geben. Also sowas ist nur noch ganz, ganz selten zu finden. Und auch nur noch in den Alpen und dann auch noch nur noch eigentlich ja oberhalb von 1500 Metern.
Ja, aber was heißt denn das jetzt für einen Musikinstrumentenbau?
Naja, entweder Decken verwenden mit breiteren Jahren, also die es halt auch immer noch nach wie vor gibt, auch in tieferen Regionen oder halt eben, oder nach Alternativen suchen. Und das ist halt eben bei einem akustischen Instrument nicht so einfach, weil es dreht sich da immer um Nadelholz. Andere Sachen sind schon auch ausgetestet worden. Hartholzdecken machen keinen Sinn. Die schwingen einfach nicht genug.
Mhm.
Da ist die Amplitude zu gering. Und deswegen brauchen wir halt immer eigentlich eine Nadelholzdecke. Und das kann hier in Europa, das kann an und für sich nur Fichte, Tanne. Naja, und dann gibt es noch Zeder, ne? Kann es noch sein. Aber die Zeder hat wieder ein bisschen andere Eigenschaften, ist auch nicht jedermanns Sache. Ja, in Amerika wird noch gerne Redwood verwendet.
Mhm.
Das trifft man hier eigentlich kaum an. Zumal das halt auch ökologisch auch so eine Sache ist, weil die Bäume sind ja an und für sich fast noch, also noch gefährdeter.
Ja.
Ne? Ja.
Ja, aber könnte man sich jetzt sozusagen als Musikinstrumentenbauer dann auch mit weniger guten Eigenschaften des Holzes anfreunden? Oder sagen Sie, das geht nicht, also wir müssen dann nach Alternativen schauen?
Nee, ich denke, die Vorräte reichen noch so lange, dass man auf jeden Fall, wenn man den Qualitätsanspruch ein bisschen runterschraubt, also dann kann man da noch generationenlang von guten Instrumente bauen.
Okay.
Mal abgesehen davon, es wird ja auch immer wieder es wächst ja immer wieder nach. Also die Fichte oder speziell überhaupt Nadelhölzer sind ja an und für sich ziemlich schnell wachsendes Holz.
Mhm.
Ne, insofern, ich hoffe halt einfach für die zukünftigen Generationen, also mich wird das nicht mehr betreffen. Ne? Aber ich hoffe einfach für die zukünftigen Generationen, dass man da halt, ja, also man hat ja die Zeichen der Zeit erkannt. Ich hoffe, dass es rechtzeitig war.
Ja. Ja. Wenn Sie sagen, Zeichen der Zeit erkannt, ich habe das ja in vielen Folgen und auch schon viel von Förstern gehört, dass der Plan ist, den Wald umzubauen, dort verstärkt auch Laubhölzer anzupflanzen. Das wäre zwar nicht ganz im Sinne von den Instrumentbauern, wie Sie gerade erklärt haben, obwohl die natürlich auch Laubholzarten verwenden, aber da ist immer so die Rede von der Weißtanne. Wäre das so eine Option, dass die dann, die wächst meines Wissens nach langsamer als die Fichte, aber ist das auch so eine Baumart, die man verwenden könnte im Musikinstrumentenbau?
Mit Sicherheit. Ist auch früher schon verwendet worden.
Ja.
Also, ja. Klar, geht. Ja. Man hat bei manchen Decken hat man richtig so ein gut, hier bei der sieht man es jetzt nicht so, aber da sieht man richtig, da hat man von der Mitte aus richtig enge, richtig schöne eng liegende Jahre und dann irgendwann, so hier im Randbereich, werden die richtig breit.
Ja.
Dann so dieser massive CO2-Ausstoß dann in den 80er Jahren.
Ja.
So, da anhand hat man richtig jetzt, so einen Cut drin.
Ja. Halt. Anhand jetzt von dieser Decke, müsste man vielleicht den Hörer nochmal erklären, also für mich sieht das aus wie ein, ich sag mal, wie ein dünnes Brett, wo sie was drauf angezeichnet haben. Und das liegt jetzt vor mir. Also wo ist jetzt sozusagen der Beginn des Baumes und wo ist das sozusagen, wo er gestorben ist, also gefällt worden ist. Kann man das hier anhand von der Decke sagen?
Ja, also hier ist quasi der Kern.
Der Kern.
Ist der Kern und hier ist der Außenbereich.
Ja.
Na, also hier kommt dann irgendwann die Rinde.
Aber da hat er, wenn man das jetzt so sieht, hat er zwischendurch auch schon mal so Trockenphasen oder eben solche überschüssige CO2-Aufnahme.
Ja. Das kann auch immer sein, irgendwie, dass es da mal die paar Jahre viel Wasser gab und dann hier wieder weniger.
Ja. Ja,
das kommt immer ganz drauf an. Aber es gibt Decken, wo man wirklich so einen richtigen Sprung drin sieht.
Ja.
Aha. Das trifft jetzt bei der halt nicht zu.
Ja. Jetzt habe ich mich schon mal ein bisschen in Ihrer Werkstatt umgeschaut. Es stehen hier sehr viele Maschinen. Was machen Sie eigentlich alles mit dem Holz? Also was sind die Arbeitsgänge und die, also ich nehme an, Schleifen, Bohren, Sägen. Was machen Sie alles mit dem Holz? Oder erst, wenn Sie es bekommen haben als Rohholz, was muss man dann machen? Bekommen Sie es als Rohholz, also so wie ich es unten jetzt im Hof gesehen habe?
Teils.
Als Stämme?
Also teilweise sind das so die Decken so, so ähnlich wie das hier. Ich stehe mal gerade auf. Ich hole mal eine, so wie das im Rohzustand ist. Ne, also das wäre jetzt, gut, das ist jetzt eine, die aussortiert wurde, weil die halt unseren Ansprüchen nicht genügt. Ne, das kann man dann irgendwie, das ist dann wieder sowas, ja gut, Innenausbau im Instrument, aber so ist das quasi.
So bekommen Sie das.
Ne, das wäre jetzt so quasi so das, wie man das eben vom Holzhändler bekommt.
Ja.
Ne?
Also Sie müssen sie jetzt nicht selbst so einen Stamm zersägen, oder machen Sie das auch?
Das machen wir auch. Ja. Ne? Also wir haben ja unten im Hof diese Fichtenstämme da liegen und die schneiden wir dann selber auf.
Ja.
Ne? Also die werden jetzt dann, beziehungsweise die werden erstmal gespalten, eben in so, wenn man jetzt quasi den Stamm vor sich hat und den aufrecht hinstellt, dann eben ne, das Kreisrunde und das wird dann halt eben in so Tortenstücke erstmal gespalten.
Ja.
Weil so habe ich halt die Gewährleistung, dass ich halt möglichst stehende Jahre habe. Also bei dem ersten Bearbeitungsschritt geht das schon los mit den stehenden Jahren. Also das mit diese Philosophie mit den stehenden Jahren hat einen Nachteil. Ich habe natürlich den größtmöglichen Verschnitt, weil das Brett ist dann immer dreieckig. Also ich schleife, hobel, wie auch immer, eine ganze Menge davon weg.
Ja.
Ne, um dann eben so ein Brett rauszubekommen.
Ja.
Ne? Ist halt leider bei uns so, aber das ist halt eben halt auch an der Stelle dann die größtmögliche Wertschöpfung. Also wenn Sie da hinter sich gucken, da stehen so ein paar Kisten rum. An und für sich wird jedes kleine Holzabschnitt-Schnipsel wird immer noch mal aufgewandt und halt eben, ja, ich sagte es schon mehrfach, entweder für einen Innenausbau oder halt eben als Furnier für die Kopfplatte oder für irgendwelche Einlegearbeiten oder als Sperrung für den Hals oder sonstiges wird das Holz dann halt immer noch irgendwie weiterverwendet. Also was dann letztendlich ich sag mal, im Ofen landet auf gut Deutsch, ja, also da bleibt nicht viel übrig. Das meiste ist dann hier irgendwie beim Sägen dann mal irgendwie so Staub, ne? Mhm. Aber eigentlich, ja, also bis gar nichts mehr geht, wird eigentlich jedes Holzfitzelchen irgendwie noch, findet da noch seine Verwendung im oder am Instrument, sage ich mal, ja.
Machen Sie das, weil Sie gern nachhaltig arbeiten wollen oder weil es einfach zu teuer wäre, auch jetzt, sage ich mal, Holz zu verschwenden? Weil ja, ich könnte mir vorstellen, man muss ja auch, selbst wenn Sie das jetzt von irgendjemandem vielleicht bekommen, der das irgendwo nicht mehr braucht, aber die, sonst müssen Sie ja das Holz bezahlen und das hat bestimmt auch seinen Preis.
Ja, natürlich.
Ja. Deswegen macht man das auch, um sparsam einfach zu sein.
Ja, na klar. Ja, also beides.
Beides.
Beides. Ne? Und es ist eigentlich... ja, das ist was an und für sich was echt Schönes irgendwie an dem Beruf auch, weil man dann sich halt immer dann überlegt, schon beim Aussägen oder beim Absägen, auch hier beim Zuschnitt von so Hälsen oder so, da hat man halt oft so dann eben die Eingebung, man hat so einen Rest in der Hand und denkt sich dann schon wieder, ach, das kommt mal in die und die Kiste, weil das kannst du noch da und dafür gebrauchen. Mhm. Halt. Mhm.
Lassen Sie uns nochmal zu den Arbeitsschritten zurückkehren.
Ja.
Und zu den Maschinen, die Sie hier verwenden, also das, was Sie mit dem Holz machen.
Mhm. Also es ist ja so, dass das dieses in Tortenstücke aufsägen und dann weiter aufsägen, bis das dann irgendwie auf so in so einer, ich sag mal, Holzplatte ist. Die kann jetzt so sein, die kann jetzt aber auch dicker sein. Wenn ich jetzt, meinetwegen, ich baue eine Elektrogitarre, dann brauche ich halt schon mal so ein Brett so von so 40, 45 mm Stärke. Mhm. Dann kommt das eigentlich hier auf die Bandsäge, dann wird das einmal umschnitten. Da säge ich dann quasi die Form grob aus. Dann werden mal die Seitenteile, die Zargen gebogen. Das geschieht über einem heißen Eisen, also das wird halt elektrisch beheizt. Ne, wird nass gemacht, das Holz, dann wird es halt gebogen, das machen wir von Hand. Ja, die Maschinen, die Sie hier sehen, also diese kleine Schleifmaschine, das ist eigentlich so, um den Obersattel zum Beispiel zu bearbeiten oder halt.
Was eben für einen Sattel bearbeiten?
Den Obersattel, das ist
Obersattel.
Das ist das weiße Stück Knochen, was zwischen Griffbrett und der Kopfplatte ist. Mhm. Dem so aus dem groben Stück so annähernd die Form zu geben, bevor man dann halt eben per Handarbeit, also mit der Feile und so weiter dabei geht. Ja. Also einfach, ja, Kleinteile vorkonfigurieren. Dafür ist die Maschine da und die Dekupiersäge, um Kleinteile auszusägen. Ständerbohrmaschine braucht man zum Beispiel, um die Mechanikenlöcher zu bohren, beispielsweise. Oder halt andere Montagelöcher am und im Instrument. Ja, und die Drehmaschine da hinten, die wird an und für sich nur ganz selten genutzt. Da tut man halt manchmal ein paar spezielle Endknöpfe, also so einen Gurtknopf dran drehen, selber drehen, selber herstellen. Ja. Mhm. Also das machen wir aber nur ganz selten. Ja, und das da vorne ist halt eine Werkzeugschleifmaschine.
Ja, aber hauptsächlich als Arbeitsgang schleifen? Ist das sozusagen das, was Sie am meisten machen?
Nee. Schleifen ist immer nur das Finale. Also bevor ich schleife, tue ich an das Stück Holz erstmal rangehen mit einem Hobel, mit einer Raspel, mit einer Feile, mit einer Ziehklinge und dann kommt irgendwann mal das Schleifpapier.
Das ist sozusagen das Feinste bearbeiten am Ende.
Ja. Aha. Also bevor ich nicht irgendwie sämtliche groben Kratzer und Macken mit einer... so das letzte Ding mit einer Feile oder einer Ziehklinge herausgebracht habe aus dem Stück Holz, brauche ich damit Schleifen an und für sich gar nicht anfangen.
Ja.
Mhm. Ne, Schleifen ist an und für sich nur dazu da, um, sage ich mal, die finale Oberflächengüte zu erstellen.
Mhm. Ja. Okay. Die Auftraggeber, also Ihre Auftraggeber, stellen die selbst Anforderungen an das Holz oder lassen die sich dann quasi von Ihnen überraschen, was Sie verwenden?
Also das ist bei uns so, wir haben so in etwa so rund 20 eigene Gitarrenmodelle, Gitarren- und Bassmodelle. Und der oder die Kundin kann zu uns herkommen und kann sich wirklich das Instrument auf den Leib schneidern lassen. Also wirklich jedes Holzteil explizit aussuchen und... was weiß ich, hier die welches Holz denn die Randeinlage haben soll, was für ein Span da drunter soll, wie viel Späne oben auf der Decke soll, wie denn die Schallochrosette aussehen soll und sowas alles. Also wir gehen da sehr, sehr ins Detail. Das ist auch so, das muss man immer ein bisschen abschätzen. Also nicht jeder Kunde möchte so viel auswählen, ne? Den meisten reicht das schon, wenn sie sagen irgendwie, naja, ich möchte eine Gitarre und Fichtendecke ist ja eh klar und als Korpusholz, na gut, da gucken wir mal irgendwie. Ich bin mir nicht so sicher, ob Mahagoni oder Palisander. Und da merke ich dann schon, wenn ich dann sage, ja, wir hätten auch noch das und das und das im Angebot. Nee, ich bleibe lieber bei Mahagoni oder so. Ne? Dann, okay, dann ist die Sache auch klar. Also wir geben den Leuten die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Parametern auszuwählen, auch eine Vielzahl von Hölzern auszuwählen. Aber wie gesagt, das möchte nicht jeder. Der ein oder andere möchte das auch lieber ganz klassisch. Manch einer kommt auch schon her und sagt genau, was er will. Also das gibt's auch. Ne? Mhm. Und dann, dann machen wir das halt eben so. Mhm. Ne? Ich schreite da eigentlich dann nur ein, wenn mir dann klar wird, so, also für die Musikart, weil die Leute haben ja dann auch immer eine entsprechende Klangvorstellung, also wie sie klingen wollen oder wie das Instrument jeweils klingen soll. Ne, da wird entweder gesagt, ich möchte klingen wie Interpret XY.
Wollte gerade sagen, da gibt es ja Vorbilder dafür.
Genau, ne, es wird so ein Vorbild genannt oder es wird halt eine Klangphilosophie beschrieben. Was weiß ich, ich möchte ein Instrument, was möglichst hohen Bassanteil hat, ein gutes Durchsetzungsvermögen, aber wo die Höhen trotzdem nicht zu kurz kommen, sowas halt. Mhm. Naja, und dann muss man halt eben über die Hölzer und die Beleistung und so weiter, muss man dann gucken, dass man dann eben da hinkommt und wie man das dann halt eben umsetzt.
Ja.
Und ich bin dann halt auch, also ich lasse den Leuten dann auch endlich auch den freien Lauf. Ich schreite da an und für sich, also ich sehe mich da eher in der Rolle als Berater. Ne? Aber ich sage eigentlich nie, das machen wir nicht oder das geht nicht. Also das passiert eigentlich nur ganz, ganz selten. Ne? Also so, das geht nicht oder das machen wir nicht, weiß nicht, also... Es ist mal vorgekommen, es wollte mal jemand nicht unser Firmenlogo auf der Kopfplatte haben. Da habe ich dann gesagt, also tut mir leid, ne? das gehört einfach dazu. Also ne? Es ist halt unser Kopf. Also wir haben ja, was weiß ich, 15 verschiedene Kopfplatten. Mhm. Da findet man auf jeden Fall seine drunter. Und da gibt es genug Auswahlmöglichkeiten, aber das Logo möchte schon drauf sein. Mhm. Ne? Mhm. Und ansonsten, wie gesagt, eher die Beraterfunktion. So, ne? Okay, also wenn du das und das Klangideal anstrebst, da ist jetzt das Boden- und Zagenholz eher nicht so geeignet für. Ich würde da eher zu dem und dem tendieren, weil das und das und das
ist.
Ja. Mhm. Ne? Es geht dann immer um die Eigenschaften letztendlich.
Mhm. Ne? Jetzt hatten Sie ja schon ganz viel erzählt zu Hölzern, also welche Eigenschaften die haben müssen. Wir hatten das mit den Jahresringen besprochen und so. Jetzt hatten Sie ja auch, oder ich hatte ganz am Anfang erwähnt, dass Sie ja Dozent sind an der Fachhochschule. Gehört das zur Ausbildung der Studenten? Also das Wissen über Hölzer? Wird das angerissen in irgendeiner Art und Weise? Muss ja wahrscheinlich, sonst, wenn Sie es wissen, nehme ich mal an, Sie haben sich das auch im Studium angeeignet oder erlernt man das so im Beruf?
Na, ich habe das in der Lehre gelernt.
Aha.
An und für sich ist das Bestandteil der Lehrausbildung.
Es,
am Studiengang für Musikinstrumentenbau gehen wir aber noch mal vertiefender darauf ein.
Also ist doch wichtig.
Ja, auf jeden Fall.
Weil es die Grundlage eigentlich ist für einen Instrumentenbau. Eine der Grundlagen.
Es ist ja so, man kann ja jetzt von den Eigenschaften hergehen, so was ich denn in dem Brett sehe oder ne, in dem Holzbild sehe. Das ist so die Holzmakroskopie. Ne? Es gibt ja dann auch noch die Holzmikroskopie, also wo es dann halt wirklich, was man halt wirklich nur unter dem Mikroskop dann dementsprechend sieht und so. Und da arbeiten wir mit dem Holzbiologischen Institut in Taran zusammen. Mhm. Da fahren unsere Studenten ein und für sich alle 2 Jahre, also immer 2 Semester zusammen, fahren da einmal hin und gehen da halt dann eben vertiefender drauf ein. Und ja, auch so im Lehrunterricht findet das auf jeden Fall, wird das auf jeden Fall nochmal vertiefender bearbeitet, als es jetzt also in der Lehrausbildung passiert.
Und wenn Sie das Holzbiologische Zentrum erwähnen, gibt es da auch eine Art Forschung, dass man jetzt ausgehend vom Musikinstrumentenbau vielleicht sogar bestimmen könnte, wie die Eigenschaften von Holz sind, weil man könnte ja das ja auch genetisch beeinflussen, wenn man das wollte. Also heutzutage ist ja alles möglich. Theoretisch wäre auch das möglich, könnte ich mir vorstellen. Oder macht das keinen Sinn?
Jein, also es gibt da Studien dazu, ne? Also da wird auch dazu, sage ich mal, geforscht oder so. Aber jetzt sage ich mal, der Mensch ist Gott sei Dank nicht in der Lage, sich das Wunschholz zusammenzuzüchten.
Das wäre genauso wie bei Tieren, dass so, man jetzt...
Ja. Und ich bin an und für sich froh, dass das nicht möglich ist. Ja. Es gibt so Hölzer, die sind ziemlich spektakulär. Ein ganz einfaches Beispiel. Ja, daneben Ihnen, da ist so ein Korpus liegt da im Regal und darüber so eine Zarge, da sind so Striche drauf. Ne, so quer zur Faser, das nennt man Flammen.
Aha.
Ne, das ist geflammter Ahorn.
Ja.
Und das ist eine Wuchsanomalie, eine Laune der Natur einfach, die aber eben vom Ästhetischen her, ne, das hat auch viel mit dem Streichinstrumentenbau zu tun, weil die Geige besteht halt eben Hals, Boden und Zagen aus diesem geflammten Ahorn.
Aha.
Und es, wie gesagt, das ist eine Laune der Natur und man weiß aber nicht, wie diese Flammen zustande kommen. Ja, Gott sei Dank weiß man das nicht, weil sonst würde man es züchten.
Ja, ne? Also sie lassen sich auch gern dann von der Natur überraschen.
Ja,
ja.
Also bei so einem Ahorn, wenn man den im Stamm liegen sieht, man kann dann nur mutmaßen, dass der vielleicht geflammt ist. So ein bisschen, manchmal sieht man es an der Rinde und so weiter und so fort. Aber letztendlich ist das immer ein Überraschungspaket. Ich weiß erst immer, was ich da für Holz habe, wenn ich den Stamm einmal halb aufgetrennt habe.
Ja.
Und den aufmache und dann innen reingucke und dann sehe ich eigentlich erst, okay, was haben wir denn jetzt hier?
Ja.
Ne? Also das ist halt immer ein Überraschungspaket. Ja. Und das an und für sich bei einer Vielzahl von Hölzern halt.
Ja. Gibt es eigentlich so eine Art Modeerscheinungen. Wir hatten ja gerade gesagt, dass manche Kunden sich die Instrumente so wünschen, wie sie das bei Vorbildern gesehen haben, also bei anderen Instrumentalisten, sage ich jetzt mal Musikern. Die Verwendung von Holz, unterliegt das auch Modeerscheinungen? Also dass zum Beispiel jetzt vor 200 Jahren anderes Holz verwendet wurde als heute?
Absolut.
Ja, und warum ist das so?
Das ist halt eben ja durch Vorbilder eben geprägt. Also jetzt, ich sag mal, in unserem Medienzeitalter ist es natürlich auch ganz klar durch die Fachpresse geprägt. Also Beispiel klassische Konzertgitarre. War jahrzehntelang, hieß es, also eine klassische Gitarre, also nur eine aus Palisander, also mit Palisanderboden und Zagen, nur die ist klanglich richtig, richtig on top, richtig gut. Bedingt durch halt eben auch durch den spanischen Gitarrenbau, die halt eben den Fokus gesetzt haben, halt eben ganz klar auf Rio Palisander. Das darf nun eigentlich gar nicht mehr verbaut oder gehandelt werden, nur noch unter ganz, ganz strengsten Auflagen. Das ist halt auch gut so, weil dieser Baum eigentlich ja nahezu ausgestorben ist. Also es gibt nur noch ganz wenige Exemplare. Dann ist man eben auf... Palisander ist ja eine Baumfamilie, ne? Ähnlich wie bei Mahagoni. Da gibt es, was weiß ich, 50 verschiedene Arten. Jede sieht wieder ein bisschen anders aus, hat ein bisschen andere Eigenschaften, aber ist von den Eigenschaften und der Optik dennoch sehr ähnlich, sehr nahe dran. Ne? Und man strebt halt immer dieses Klangideal der spanischen Konzertgitarre so vor fast 100 Jahren bald an. Das ist eigentlich so, dass das Optimum für klassische Gitarre. Und dann ist es halt so, die Ideologie war halt eben dann, ja, also die muss aus Palisander sein, sonst klingt das nicht. Was natürlich irgendwo Quatsch ist, weil man kann auch aus einer Vielzahl anderer Hölzer sehr gut klingende Konzertgitarren bauen. Auch welche, die wirklich im Hochpreislevel, im Solistenbereich absolut gut funktionieren. Man hat dazu in den vergangenen Jahren auch diverseste Blindversuche gemacht. Also mit anderen tropischen Hölzern zuerst, dann halt auch mit europäischen Laubhölzern und so. Und das hat sehr gute Ergebnisse erzielt. Aber bis dann beim Musiker ein Umdenken stattfindet oder stattgefunden hat, es ist ja Gott sei Dank, also das Bewusstsein, sage ich mal, für diesen ökologischen Aspekt, der ist ja beim Musiker Gott sei Dank wesentlich gestiegen. Also das ist viel, viel größer, als es noch irgendwie vor 5 oder 10 Jahren war. Also was uns natürlich wieder da ermöglicht, halt eben halt auch eine Vielzahl anderer Hölzer zu sondieren und anzubieten, halt eben dann auch.
Ja.
Ne? Und das ist an und für sich eine sehr positive Entwicklung. Und also bei der Fachpresse ist das halt eben jahrzehntelang so gemacht worden, so ja nur, ne, die haben das fokussiert, dass halt eben auch nur Palisander dann irgendwie gut klingt. Und jetzt, wo es halt eben darum ging, den ostindischen Palisander beispielsweise auch noch zu verbieten, vor ein paar Jahren, 2017 war das, also da auch mit Auflagen zu handeln und so weiter und da ist die Fachpresse dann mit einmal umgeschwenkt und es gibt nicht Ersatzstoffe und andere Hölzer und so weiter und so fort. Ja. Aber sie haben, das muss man halt leider so sagen, diese Mode jahrelang oder jahrzehntelang zuvor erstmal befeuert.
Ja.
Ne? Mhm. Und das ist halt ganz oft so. Also das ist auch in anderen Bereichen
ja.
halt so.
Ja.
Ne? Ja. Also Klar. Es gibt halt so Sachen, so zum Beispiel gesperrte Hälse, also wenn jetzt ein Hals, wenn der jetzt nicht hundertprozentig gerade gewachsen ist und man hat so als Instrumentenbauer so die Idee, der könnte vielleicht sich, ne, der ist vielleicht ein bisschen gefährdet, sich zu verziehen oder zu verdrehen, dann schneidet man die Kante einmal auf, dreht die eine Seite einmal rum und leimt es wieder zusammen, damit dann eben die Kräfte gegenläufig arbeiten. Und dann leimt man halt eben noch ein Trennfurnier dazwischen.
Aha.
Dann, hier ist zum Beispiel jetzt nur eins dazwischen geleimt.
Ja.
Es gibt dann halt aber auch so Sachen, da sind dann halt eben 3, 4, 5 Furniere dazwischen geleimt. Mal mehr, mal dünner, mal dicker. Das macht eine schöne Optik und es macht den Hals eigentlich an für sich sehr, sehr steif.
Also man würde das dann also beim fertigen Produkt auch sehen,
ja.
bei der fertigen Gitarre,
genau.
dass sie das so gemacht haben.
Ja.
Ja.
Und das ist zum Beispiel, also bei der Konzertgitarre ist es also im Elektrobereich, also speziell beim E-Bass, da wird es total toleriert, beispielsweise. Bei Stahlseitengitarren geht es so. Mal mehr, mal weniger. Und bei der Konzertgitarre ist es zurzeit total außer Mode. Es ist halt, ich sag jetzt mal, fast schon No-Go. Mhm. Ne? Und stattdessen leimt man lieber dann 2 Carbonstäbe in den Hals ein oder so. Was aber, sage ich jetzt mal, also nach meiner Auffassung ist halt eben ein gut gesperrter Hals, der kann halt eben auch dasselbe.
Ja. Wer sind denn eigentlich Ihre Kunden? Haben wir schon gesagt, Konzertmusiker, die auch im Orchester sitzen vielleicht? Oder sowieso meistens eigentlich Solisten, nehme ich mal an.
Und verschiedenste Leute. Also
zum Teil auch Jazz, Heavy Metal auch oder eher nicht?
Von bis.
Ja?
Von bis. Also das geht von Jazz bis Heavy Metal. Das ist jetzt, fertigen wir gerade eine Gitarre, die ist ein bisschen speziell, die hat hier 2 Schalllöcher, das ist halt für jemanden, der spielt Hawaii-Musik.
Mhm.
Ne? Da musste ich mir dann auch erstmal wieder erklären lassen, so okay, gut, Hawaii-Musik, wie ist denn das Instrument dann überhaupt gestimmt und wie hört sich das an?
Mhm.
Bitte mal ein Klangbeispiel.
Mhm.
Ne? Das ist dann für uns auch wiederum ganz spannend, da lernen wir dann auch immer noch was dazu, also auch von den Kunden lernen wir.
Ja.
Und ja, ich sage jetzt mal so, also meine Frau und ich, wir favorisieren eigentlich so das Prinzip der offenen Werkstatt. Also bei uns ist generell jeder willkommen. Das ist völlig egal, was für eine Art von Musik er macht. Ob jetzt nun, was weiß ich, von Schlager bis Heavy Metal, von Kind bis Greis und halt eben auch, ich sage jetzt mal, vom Punker bis zum Diplomprofessor.
Mhm.
Ne, ist jeder willkommen.
Ja.
Also, und Das sind halt unterschiedlichste Musiker mit unterschiedlichsten Stilistiken, die ganz unterschiedliche Anforderungen an das Instrument stellen. Und das macht es halt eben absolut spannend. Mhm. Und das reicht halt dann eben auch so, ich sag mal wirklich so vom blutigen Anfänger bis zum Vollprofi ist ja da alles dabei.
Hatten Sie schon mal bei den Vollprofis einen bekannten Musiker dabei, den jeder kennt oder noch nicht?
Ja, wir hatten schon mal, wir haben mal eine Gitarre für den Gitarristen von Keimzeit gebaut. Mhm. Und wir haben jetzt so in den letzten Jahren eigentlich ja, die Instrumente betreut und auch zwei Gitarren gebaut für Mother Engine. Das ist eine Stoner-Rock-Band aus Plauen, die aber, also die sind international erfolgreich.
Ja. Was spielen die? In welche Richtung? Die kenne ich nicht.
Stoner-Rock.
Was ist das? Müssen Sie mal denjenigen, die das nicht wissen, erklären.
Ja, ich würde jetzt mal...
Stoner, also von Stein?
Ja, ja, genau. Ja. Also eine, ich würde jetzt mal sagen, eine andere Art von Hard-Rock ist das. Mhm. Würde ich jetzt mal so vereinfacht ausdrücken. Ja, und dann halt so noch den ein oder anderen Jazzmusiker halt. Genau.
Würden Sie sich noch mehr wünschen? Auf jeden Fall, ne?
Klar.
Gut, kommen wir nochmal zurück zu Ihrer Tätigkeit an der Fachhochschule. Da hätte ich noch die Frage, wo bekommt die ihr Holz her? Wissen Sie das? Die brauchen ja bestimmt größere Mengen, weil bestimmt manches auch schief geht.
Ja. Ja. Naja, das ist halt so, man kauft dann halt eben Holz ein und dann 10-20% sind halt Schwund. Weil, oh, ich habe meine Decke falsch ausgesägt oder, ne, also, ja. Mhm. Oder einfach durch die Lagerung. Da ist ein, man lagert das ein, dann ist die Stapelleiste, also zwischen die Decken werden Leistchen dazwischen gelegt, damit die Luft dazwischen zirkulieren kann. Da liegt die Stapelleiste nicht richtig, da ist dadurch ein fieser Drücker drin in der Decke und so weiter. Naja, dann fällt halt auch eben dementsprechend was raus.
Ja,
ne? Ja, das ist in der Hochschule kann ich natürlich nicht einfach irgendwie mir im Internet einen alten Billardtisch irgendwie suchen und den mal aufsägen und dann irgendwie Instrumentenbauholz von machen. Geht nicht. Mhm. Ne? Ich kann auch nicht, das ist natürlich ein bisschen schade. Ich kann nicht international einkaufen. Da ist es halt so, wir treten dann eben halt an größere Holzhändler in Kontakt und ja, lassen uns halt dann dementsprechend, wenn wir halt vorhaben, so okay, also dieses Jahr brauchen wir das und das und das an Tonhölzern, dann schicken wir halt eine E-Mail raus, bitte erstellt uns ein Angebot zu den und den Hölzern für die Summe X. Mhm. So. Und dann halt, das ist halt so, Hochschule ist quasi wie öffentlicher Dienst. Ja, man muss mindestens 3 Angebote einholen und dann wird entschieden.
Ja, aber es gibt keine Probleme, das Holz zu bekommen.
Nein.
Bis jetzt nicht.
Nee. Nein.
Also schon Unmengen sind es vielleicht am Ende auch nicht. Also wie gesagt, wenn ich das bei Ihnen sehe hier und Sie hatten ja gesagt, dass Sie auch noch Vorrat haben, die Teile sind ja eigentlich nicht jetzt so gigantisch groß, dass man da Unmengen braucht am Ende. Ne? Also Ihr Verbrauch, nehme ich mal, ist nicht so hoch, exorbitant.
Naja, also ich baue zusammen mit meiner Frau im Jahr vielleicht 10 Instrumente.
10?
Ne? Ja. Also mehr schaffen wir einfach nicht, weil wir halt auch noch diverse Reparaturen, Restaurierungen nebenher machen. Dann eben so diese ganzen Service-Geschichten, was normalerweise auch in der Großstadt würde das ein Musikladen machen. Mhm. Ne? Was weiß ich, Obersattel neu kerben, andere Mechaniken draufbauen, Bünde abrichten und sowas alles. Ja. Also diese ganzen Servicearbeiten, die machen wir ja auch. Hm? Ne,
Ja. Haben Sie da auch schon mal, weil ich gesagt habe, Instrumente restaurieren, schon mal ein ganz altes Instrument in der Hand gehalten, wo Sie auch selber vielleicht gestaunt haben drüber als Instrumentenbauer? Ja. Was war denn das?
Öfters. Also wir haben mal vor 3 Jahren oder so, haben wir eine Martin-Gitarre restauriert.
Müssen Sie den Zuhörer erklären, was das ist, Martin-Gitarre, weil das weiß wahrscheinlich nicht jeder.
Also eine Martin-Gitarre, also CF Martin, stammt ursprünglich aus Markneukirchen, ist dann nach Amerika gegangen, 1830 ist er ausgewandert und ja, die Martin hat dann halt eben die X-Beleistung erfunden und ich glaube, sein Sohn oder so, hat dann quasi die Western-Gitarre, wie wir sie heute kennen, also die Dreadnought entwickelt und erfunden, und ja, der Rest ist Geschichte.
Ja, also, und so eine hatten Sie mal zur Restaurierung?
Nee, wir hatten hier eine ganz frühe Martin-Gitarre, also ich sagte ja, 1830 ist er in die USA emigriert, und die war so 1860. Mhm. Also 1860, 65 so ungefähr. Ja. Also das ist noch wirklich eine aus den Anfängen gewesen, wo er wirklich auch selber die Hand noch dran hatte. Also,
ist man dann ehrfürchtig?
Ja, schon.
Ja.
Also vor allen Dingen, wenn man dann irgendwie das Instrument öffnet und man weiß, es ist noch nie offen gewesen. Also ich bin jetzt der Erste, der nach 150 Jahren da wieder reinguckt.
Aha.
Ne? Also das ist schon... Und dann fängt man natürlich an, alles zu untersuchen, zu dokumentieren und haufenweise Fotos zu machen und sich alles anzugucken. Und ne? Dann ist ja auch so, bei diesen alten Instrumenten muss man immer ganz, ganz vorsichtig sein. Also am besten, man geht da wirklich mit Samthandschuhen, also so Baumwollhandschuhe dann bei.
Ja.
Ne, damit man dann eben ja ganz vorsichtig ist und möglichst nichts beschädigt oder so. Ne. Mhm. Ja, sowas halt. Ne.
Ja.
Also wir pflegen und reparieren oder restaurieren hin und wieder auch mal was eben fürs Musikinstrumentenmuseum hier in Markneukirchen.
Ja.
Ja. Da kommt auch immer mal wieder so ein ganz altes Schätzchen daher.
Glaube ich. Jetzt vielleicht zum Schluss noch mal kurz zu Ihrer Person. Dem Zuhörer wird auffallen an Ihrer Aussprache, dass Sie nicht unbedingt aus dem Vogtland stammen. Vielleicht können Sie das noch mal erklären, was und wie Sie hierher verschlagen hat.
Ja, also ich stamme ursprünglich aus Hannover. Meine Frau stammt aus Wittenberg. Wir haben uns in Hannover kennengelernt. Und mich hat dann der Musikinstrumentenbau hier ins Vogtland verschlagen, weil ich wollte das an und für sich schon immer lernen, schon immer werden. Ja, ich hatte das eigentlich schon ad acta gelegt. Also ich habe vorher was ganz anderes gearbeitet auch und habe dann gedacht so, ah gut, okay, dann machst du irgendwann Gitarrenbau so hobbymäßig. Und dann hat sich halt eben die Möglichkeit ergeben, beziehungsweise ich habe davon erfahren, dass man halt hier im Vogtland eben an einer Berufsfachschule in Klingenthal die Ausbildung machen kann. Ja, und dann bin ich halt, zuerst bin ich noch hierher gekommen mit und habe so gedacht, okay, du gehst jetzt dahin, machst die Ausbildung und vielleicht noch deinen Meister und dann wieder zurück. So, und dann war das aber irgendwann, gut, ich habe dann die Ausbildung gemacht, habe dann halt hier auch an der Fachhochschule in Markneukirchen studiert. Und im Studium hat sich dann schon rauskristallisiert, dass das hier auf jeden Fall ein längeres Intermezzo wird. Ich habe während des Studiums auch schon mir eine eigene Werkstatt gesucht und unmittelbar da die eröffnet nach meinem Studium.
Also hier, wo wir heute sind, oder war die noch woanders?
Nee, die war ursprünglich in der Krummen Straße.
Mhm, aber auch Markneukirchen.
Ja, ja, in der Krummen Straße hier in Markneukirchen, in dem ehemaligen Gebäude oder immer noch Gebäude von der Kattgut.
Mhm.
Und ja, zwischenzeitlich haben meine Frau und ich aber dann halt eben unsere Tochter bekommen. Und dann haben wir so gesagt, na gut, wir versuchen es jetzt erstmal hier. Wenn sie dann aus dem Kindergarten raus ist, dann kann man ja nochmal eine Zäsur machen. Dann war das halt dann aber eben, wie das dann so spielt. Zwischenzeitlich war dann halt eben schon dann auch Nummer zwei dann geboren, so kurz nach Beginn der Selbstständigkeit. Und ja, dann hatte sich's dann auch erledigt halt. Ne?
Also ist es kein längeres Intermezzo mehr, sondern ein Bleiben?
Nee, also wir haben jetzt vor 10 Jahren haben wir diese Immobilie gefunden und sind quasi mit der Werkstatt. Das war auch so eine Notwendigkeit, weil sowohl Wohnung als auch Werkstatt sind einfach aus allen Nähten geplatzt. Mhm. Also es ging einfach platzmäßig auch nicht mehr. Und dann haben wir diese Immobilie gefunden vor 10 Jahren und ja, dann hatte sich's dann sowieso erledigt.
Also fühlen Sie sich jetzt hier wohl und zu Hause? Oder würden Sie sagen, ja, wenn irgendwie vielleicht mal die Kinder dann erwachsen sind, vielleicht geht es dann wieder zurück?
Wüsste ich jetzt nicht. Nee, eigentlich so geht es uns hier ganz gut.
Ja, ja. Okay. Ja, es ist ja vor allen Dingen auch, sagt man immer, der vogtländische Musikwinkel. Von daher kann man sich als Musikinstrumentenbauer ja dann hier auch zu Hause fühlen. Also wenn man viele Kollegen hat, ich weiß nicht, ob sie mit denen auch so eng verbunden sind. Ja,
absolut.
Ja.
Doch, also da hat man einen an und für sich auch so zu, ich sag mal, zu den ursprünglichen hier auch ein gutes Verhältnis halt so. Ich bin da mittlerweile auch, sage ich mal so, fest integriert in noch verschiedenen anderen Gremien. Okay. Da hat man so seinen Platz gefunden auf jeden Fall.
Ja.
Musikalisch könnte es auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr vorangehen. Das ist doch
für sich selbst?
Ja, also für einen selbst auch, klar.
Wieso spielen Sie Musik?
Ja, also ich spiele in meiner eigenen Band.
Die heißt?
Disappointed.
Wo ist die angesiedelt, hier in Magnerkirchen?
Ja, auch hier in Magnerkirchen. Und es sind alles Vogtländer, aber der eine kommt aus Mehlteuer, der andere aus Klingenthal. Ich und unser Schlagzeuger, wir kommen hier aus Magnerkirchen, sind aber beide zugezogen, also nicht ursprünglich hier geboren. Und ja, das macht viel Spaß. Und
welche Musik ist das?
Rockmusik. Aber eigene Titel.
Die Zeit haben Sie dann aber auch noch, neben dem?
Ja, andere machen Sport, ich mache Musik.
Ja, naja, aber Sie sind ja an der Hochschule tätig, Sie bauen Instrumente, haben zwei Kinder, eine Frau und machen noch Musik.
Nee, das muss schon sein. Also über das Musikmachen bin ich ja letztendlich zum Gitarrenbau auch gekommen.
Sie haben erst Musik gemacht und dann haben Sie gesagt, das wäre was für mich.
Ja, zuerst wollte ich halt eine Gitarre haben, dann wollte ich eine E-Gitarre haben, dann habe ich meine E-Gitarre irgendwann mal auf den Schreibtisch gelegt und in alle Einzelteile zerlegt und dann habe ich festgestellt, das hat mir Spaß gemacht. Also ich möchte mal sagen, also auf die oder ähnliche Art und Weise hat bestimmt jeder zweite Gitarrenbauer in Deutschland oder Europa irgendwann mal angefangen.
Es sei denn, er kommt auch aus einer Familie, die Gitarrenbauer schon immer war.
Genau, das ist aber halt eben immer mehr die Seltenheit. Das war ja bei mir auch was völlig Neues. Aber es könnte halt musikalisch, könnte es noch ein bisschen mehr vorangehen.
Meinen Sie mehr Auftritte?
Nee, einfach vielfältiger.
Ach, im Vogtland insgesamt, meinen Sie? Sie meinen die musikalische Szene oder Landschaft im Vogtland?
Ja, und speziell hier in Magnerkirchen. Ich eine größere Vielfalt würde ich mir sehr wünschen.
Also Sie beziehen das jetzt nicht auf Ihre Band, dass Sie sich gern mehr Auftritte wünschen würden?
Ja gut, das möchte man immer, aber nee, ich meine das allgemein, also so kulturell.
Kulturelle Landschaft.
Von der Kulturlandschaft her. Das ist einfach... ich frage mich seit Jahren, wieso Magnerkirchen kein eigenes Musikfestival hat mit unterschiedlichsten Stilistiken.
Ja.
Meine Güte.
Gerade hier müsste das eigentlich geben, ne?
Also
jeder Musikinstrumentenbauer eigentlich sein Instrument beherrschen müsste und dann auch spielen könnte.
Das ist ganz, ganz lustig, weil viele Instrumentenmachermeister, die spielen zwar ein Instrument,
aber nicht das, was sie
bauen. Bauen.
Sag nochmal ein Beispiel.
Also die spielen dann, also was weiß ich.
Einer baut jetzt.
Die bauen vielleicht Geige und spielen dann aber Tuba. So.
Weil manche vielleicht auch kirchlich gebunden sind und dann über die Kirche in ein Posaunenorchester kommen.
Mit Sicherheit. Also ich meine, wir haben ja hier auch das Stadtorchester Magnerkirchen. Das ist ja, sag ich mal, eins der ältesten Laienorchester überhaupt. Es hat einen sehr guten Ruf und auch da durchaus seine Daseinsberechtigung. Aber ich sag mal, also wir können auch mehr. Wir können und haben auch noch mehr als Blasmusik.
Das stimmt, ja. Gut, Herr Preuß, dann bedanke ich mich für das sehr interessante Gespräch. Ja, und wünsche Ihnen, dass es musikalisch vorangeht im Vogtland. Dass Sie immer Aufträge haben und Gitarren bauen, die Sie selber mögen und die so klingen, wie Sie sich das vorstellen. Ja. Vielen Dank.
Danke auch.
Stammgäste, der Freie Presse Wald Podcast.